22. Februar 1945. Bamberg wird Ziel eines Luftangriffs im Zweiten Weltkrieg. Wie durch ein Wunder bleibt die mittelalterliche Domstadt von der schlimmsten Zerstörung aber verschont. Willkommen im Bavarikon-Podcast, ich bin Lisa Buschmann. Dieses Wunder schreiben manche der heiligen Kunigunde zu. Sie ist die Frau von Kaiser Heinrich II., der für die Errichtung des Bistums Bamberg gesorgt hat. Angeblich hat die Kunigunde also schützend ihren Mantel über die Stadt gebreitet und so Schlimmeres im Krieg verhindert. Echte Mäntel von Kunigunde sind übrigens bis heute erhalten. Zu ihrer Geschichte und der ihres Mannes Heinrich gehört auch ein ganz besonderer Mantel, der sogenannte Sternenmantel. Der war schon Vorlage für den einen oder anderen Roman oder Krimi. Wenn man den Mantel so anschaut, wird auch klar, warum der die Fantasie der Menschen so anregt. Der blaue Stoff ist nämlich voll mit goldenen Stickereien und es schaut so aus, als wären das alles geheimnisvolle Inschriften, Symbole, alles mit dünnen Goldfäden auf den Mantel aufgestickt. Welche Bedeutung mögen die Zeichen mal gehabt haben? Oder hat der Sternenmantel vielleicht eine geheime Botschaft, die irgendwann mal verloren gegangen ist? Oder war er vielleicht doch einfach nur ein wertvolles Geschenk, das Heinrich II. Im Jahr 1020 bekommen hat, weil er einer der mächtigsten Männer seiner Zeit war?
Bavarikon History.
Wann genau die Geschichte von Heinrich II. Beginnt, ist nicht ganz klar. Zur Welt kommt er am 6. Mai als Heinrich IV. Von Bayern, vermutlich im Jahr 973. Als Geburtsort wird Abach in einer historischen Quelle genannt. Sein Vater Heinrich, auch genannt der Zänker, ist dem damaligen Kaiser Otto II. Im Weg. Otto lässt ihn inhaftieren, um Machtkämpfe zu vermeiden. Solche Aktionen unter Adligen sind damals nicht unüblich. Herrscherfamilien versuchen gerne mal, Machtansprüche innerhalb der eigenen Blutlinie zu vererben und potenzielle Konkurrenten aus anderen Adelslinien politisch auszuschalten. Während sein Vater inhaftiert ist, wächst Heinrich an unterschiedlichen Orten auf. Erst in Freising, dann in Hildesheim. Dort besucht er die Domschule. Das hat auch Kaiser Otto II. Bestimmt. Für Heinrich ist vermutlich eine kirchliche Laufbahn vorgesehen, genau lässt sich das nicht rekonstruieren. Als Otto II. Am Ende des Jahres 983 stirbt, kommt Heinrichs Vater wieder frei, sichert sich die Herrschaft im Herzogtum Bayern und lässt seinen Sohn im Jahr 994 als Mitherzog in einer Urkunde eintragen. Keinen Moment zu früh, denn der Vater stirbt nur ein Jahr später und das Herzogtum Bayern ist jetzt das von Heinrich. Der scheint seine berufliche Zukunft nicht in der Kirche zu sehen. Er wählt einen anderen Karriereweg und wendet sich weltlichen Dingen zu. Dazu gehört auch eine standesgemäße Ehe. Um das Jahr 1000 findet er die passende Braut in Kunigunde von Luxemburg. Heinrich bekommt dadurch wichtige Unterstützer. Seine Braut bekommt von ihrem Mann Bamberg als Hochzeitsgeschenk. Bamberg wird noch eine Rolle in der Geschichte der beiden spielen. Kunigunde und Heinrich haben viel gemeinsam. Beide sind gebildete, gläubige Menschen und es heißt, dass sie sich wirklich gern hatten. Nur Kinder werden sie keine bekommen. Zu dieser Zeit ist Heinrich, in Anführungszeichen, nur Herzog von Bayern. Von Königs- oder Kaiserwürde ist noch nicht die Rede. Doch dann stirbt 1002 überraschend der amtierende Kaiser Otto III. Während einem Aufenthalt in Italien. Otto III. Wird gerade mal 21 Jahre alt und hat entsprechend auch noch nicht daran gedacht, sein Erbe zu regeln. Ein Machtkampf entbrennt und Heinrich steht bei weitem nicht oben auf der Liste potenzieller Nachfolger. Es gibt noch einige andere Bewerber, die unbedingt Kaiser werden wollen und dafür braucht es Geld, Einfluss, Macht und politisches Geschick. Einen ersten Vorstoß wagt Heinrich, als der Tross mit dem verstorbenen Kaiser im Februar 1002 in Bayern ankommt. Heinrich nimmt die Gefolgschaft mit dem Leichnam seines geliebten Vetters im Kloster Polling in der Nähe von Weilheim in Empfang. Er kümmert sich um das Seelenheil von Otto III. Die Eingeweide des Kaisers lässt Heinrich in Augsburg beisetzen. Eine gelungene Inszenierung. So macht er seinen Anspruch als König deutlich und gibt sich als legitimer Nachfolger des Kaisers. Außerdem heißt es, dass er die Bischöfe und Adligen im Tross dazu aufgefordert hat, ihn zum König zu wählen. Und er lässt sich die Reichsinsignien aushändigen, um dadurch seinen Anspruch auf den Thron zu untermauern. Die sind aber nicht vollständig. Der Kölner Erzbischof hatte die wichtigste Insignie, die Heilige Lanze, separat verschicken lassen. Ihm war der Empfang von Heinrich nicht ganz geheuer. Außerdem wollte der Bischof jemanden aus der eigenen Sippe zum Herrscher wählen lassen. Als Heinrich ihn aber in Geiselhaft nimmt, kommt er doch noch in den Besitz der Lanze. Am Ende bringt Heinrich das ganze Theater nicht die erhoffte Unterstützung. Als Kaiser Otto III. An Ostern 1002 in Aachen beerdigt wird, muss er feststellen, dass seine Gespräche zu nichts geführt haben. Also macht er einen ganz anderen Move. Heinrich lässt sich am 7. Juni 1002 von seinen bayerischen und fränkischen Anhängern zum König wählen. Mit Salbung und Krönung durch einen Erzbischof und allem drum und dran. Aus Herzog Heinrich IV. Wird König Heinrich II. Was er anders macht als seine Vorgänger? Er lässt sich in Mainz wählen und krönen. Also nicht in Aachen, auf dem Königsthron. Dazu kommt, dass er nicht durch eine Wahl aller Großen des Reiches ins Amt kommt, sondern sich nur von seinen bayerischen und fränkischen Unterstützern zum König wählen lässt. Um diesen Schönheitsfehler zu korrigieren, gibt es Ende Juli in Merseburg ein Event, bei dem ihm die Anwesenden huldigen können. Pikant: Heinrich, obwohl er noch nicht das Go von den sächsischen Adligen hat, tritt als Herrscher auf. Am Ende kann er die Sachsen doch noch für sich gewinnen. Von ihnen bekommt Heinrich nochmal symbolisch die heilige Lanze. Jetzt hat er alle Herrschaftsinsignien offiziell in der Hand und kann die Regierungsgeschäfte aufnehmen. All das passiert im Rahmen des sogenannten Königsumritts. Heinrich reitet monatelang einmal kreuz und quer durch sein Reich. Möglicherweise auch, um von allen in seiner Position als König bestätigt zu werden. Ein gemütlicher Ausritt war die Aktion von Heinrich nicht. Sie diente auch dazu, die letzten Widersacher zu unterwerfen. Falls nötig, auch mit Waffengewalt. Kunigunde ist inzwischen auch zur Königin gesalbt und gekrönt und Heinrich kann seine Macht ausbauen. Dabei setzt er, wie es zu der Zeit üblich war, auf eine enge Zusammenarbeit mit der Kirche. Insgesamt verfolgt Heinrich II. Das Ziel, das Reich der Franken wiederherzustellen. Dafür setzt er auf die Hilfe der Kirche, denn politisch gesehen lauern einige Gefahren in dieser Zeit. Im Osten entbrennt ein fast 20 Jahre dauernder Konflikt mit dem polnischen Herzog Bolesław Chrobry. Auch im Süden und Westen ist Heinrichs Reich ständigen Gefahren ausgesetzt. Zweimal führt er Feldzüge in Italien. Während seiner Abwesenheit vertritt ihn seine Frau Kunigunde, die ihn mutmaßlich oft beraten und wohl großen Einfluss auf seine Politik genommen hat. Jetzt kommt Bamberg ins Spiel. Im Mai 1007 lässt Heinrich II. Das Bistum Bamberg gründen. Den Auftrag, dort eine große Kirche bauen zu lassen, hatte er davor schon erteilt. Der Kirche überträgt er Lehnsrechte und Ländereien, aus seinem eigenen Besitz und aus den Reichsgütern. Zum Teil reden wir hier von Gebieten, die bis nach Kärnten und in die Steiermark reichen. Heinrich kann diesen Schritt nicht einfach so machen, braucht dafür die Zustimmung der Reichsbischöfe. Aber seine Frau Kunigunde, der er Bamberg zur Hochzeit geschenkt hat, unterstützt ihn. Papst Johannes XVIII. Macht Bamberg schließlich zu einer eigenständigen Diözese. Kaisertreue Päpste haben es aber zu der Zeit nicht leicht in Rom. Auch sie sind Machtkämpfen ausgesetzt. Zu Heinrichs Zeit setzt sich Benedikt VIII. Durch. Ein Glück aus Sicht von Heinrich, denn er kommt mit diesem Papst gut zurecht. Benedikt bestätigt das Bistum Bamberg und nicht nur das. Er bietet Heinrich die Kaiserwürde an. Gemeinsam mit seiner Frau und allerhand Vertretern reist Heinrich nach Rom und wird am 14. Februar 1014 von Papst Benedikt im Petersdom zum Kaiser gekrönt. Kunigunde wird Kaiserin. Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es einen Beleg dafür, dass ein sogenannter Reichsapfel übergeben wird. Eine goldene Kugel mit einem Kreuz, später fester Bestandteil der Reichsinsignien. Mit der Kaiserwürde bekommt Heinrich aber nicht nur Vorteile, sondern auch neue Konflikte. Byzanz streckt seine Fühler nach Italien aus. Der Papst ist alarmiert und reist 1020 in seiner Not sogar über die Alpen nach Bamberg, um Hilfe beim Kaiser zu holen. Seit vielen Jahren hatte das kein Papst mehr getan. In Bamberg sind zu dem Zeitpunkt viele Vertreter aus Kirche und Adel. Einer von ihnen heißt Meles von Bari. Er ist einer der Anführer Süditaliens, der versucht, die Byzantiner zu bekämpfen. Meles kommt nicht mit leeren Händen, er bringt den Sternenmantel als Geschenk für Heinrich II. Mit. Der Mantel trägt keine geheime Botschaft. Melis will Heinrich schmeicheln. Der Mantel steht für den kaiserlichen Anspruch auf nichts Geringeres als die Weltherrschaft. Als Dank bekommt Melis noch den Titel Herzog von Apulien verliehen, doch er stirbt nur wenige Tage später. Heinrichs Versuche, das byzantinische Heer in Italien zu einer Schlacht zu zwingen, schlagen fehl. Er kann den einen oder anderen Teilerfolg verbuchen, muss aber am Ende wieder abziehen. Seine letzten Lebensjahre verlaufen vergleichsweise ruhig. Juli 1024 stirbt Heinrich II. Seine letzte Ruhe findet er in seinem geliebten Bamberg.
2024 ist Heinrich II. 1000 Jahre tot. Trotzdem hat sich einiges seiner Besitztümer erhalten. Wie zum Beispiel eben der Mantel, den man heute in Bamberg anschauen kann. Den Link zum Museum findet ihr in den Shownotes. Wer jetzt nicht mal eben nach Bamberg fahren kann, darf gerne auch mal bei uns im Bavarikon vorbeischauen. Da haben wir einige Ausstellungen, die mit Heinrich II. Zu tun haben. Also da sieht man dann auch die Mäntel von ihm und die von seiner Frau. Und checkt einfach mal die Shownotes, auch zu seinem Leben. Wird da einiges aufgearbeitet, was echt gut ist, weil so wahnsinnig viel ist zu seiner Lebensgeschichte tatsächlich nicht zu finden. Ich sag danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut. Servus, bis zum nächsten Mal.
Bavarikon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.